Was soll denn das Theater? Der Kritik-Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Was soll denn das Theater? Wir sind hier heute zu dritt vor dem Mikro. Ich bin Fabienne Rink.
Ich bin Gloria Bartenbach.
Und ich bin Sabine Buchholzer.
Und wir sprechen heute über 448 Psychose bzw. das Mrs. Dalloway-Prinzip. Im Schauspielhaus Dortmund läuft das bzw. lief das. War spannend, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es ist eine Verbindung von zwei Stücken. Regie hat Selin Kara geführt. Das Mrs. Dalloway-Prinzip ist ja von dem Roman Mrs. Dalloway von Virginia Woolf. Was ist dir da so hängen geblieben, Gloria?
Ja, also vor allem die Hauptfigur, Mrs. Dalloway, die auch den Namen des Stücks trägt, die ist mir vor allem in Erinnerung hängen geblieben, weil sie durch das ganze Stück halt sehr präsent war und auch am meisten gesprochen hat. Die ganze Geschichte hat sich so ein bisschen um sie herum gedreht, weil sie quasi im Mittelpunkt dieser Gesellschaft stand, dieser eher wohlhabenden, schönen Gesellschaft, gehoben. Und sie ja quasi die ganze Zeit auch versucht hat, im Mittelpunkt zu stehen und irgendwie alle davon zu überzeugen, wie toll sie ist.
Das It-Girl der damaligen Zeit.
Ja, ja, quasi. Also sie hat schon sehr gerne Aufmerksamkeit gehabt und irgendwie gezeigt, wie toll und schön sie ist. Aber natürlich wurde auch oft angedeutet, dass nicht immer alles so schön ist, wie es zu sein scheint. Und dass auch jeder Mensch eine dunklere Seite hat oder auch unschöne Gefühle wie Eifersucht oder Trauer und dass die oft sich nicht trauen, das eigentlich auszusprechen, was sie in Wahrheit empfinden und denken.
Ich muss sagen, ich fand es am Anfang super undurchsichtig. Also ich kannte Mrs. Dalloway den Roman nicht und wir hatten ja im Voraus in unserem Kurs Theaterreflexion und Kritik hatten wir über den zweiten Teil des Abends schon gesprochen, 448 Psychose, und hatten den Text auch schon gelesen und das war so ein bisschen so ein Ü-Ei, Überraschungsei für mich. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Auf jeden Fall.
Ja, und irgendwie wusste ich gar nicht, was dann auf mich zukommt. Also es hat ja angefangen, da standen dann, ich glaube, die 6 Schauspielerinnen und eine Erzählerin und es war echt so ein bisschen, okay, was kommt jetzt auf mich zu? Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Genau 7 waren es, wenn ich mich da jetzt gerade nicht verzähle. Und durch den Abend hat die Erzählerin geführt, hat den Roman von Virginia Woolf nacherzählt. Die Story wurde dann von den übrigen SchauspielerInnen nachgeahmt, gespielt. Fast schon Dialog mit der erzählenden Person.
Ja, das hatte irgendwie immer auch so ein Stop-Motion-Effekt, also dass sie quasi dann irgendwie durch ihre Erzählung, die Figuren haben dann nochmal das wiederholt, was sie auch gesagt hat und dementsprechend gehandelt. Das war irgendwie, fand ich, ganz spannend.
Ja, das war auf alle Fälle sehr interessant, wie die Erzählerin mit den Figuren interagiert hat, obwohl sie theoretisch als Erzählerin außen vor sein sollte oder auch teilweise war und das dann zwischendrin aufgebrochen wurde, indem sie aufeinander reagiert haben.
Ja, genau. Ja, und dann der zweite Teil war 448 Psychose. Wie gesagt, haben wir ja schon drüber gesprochen.
Genau. Ein kleines Recap würde ich anfangen mit Sarah Kanes Zitat aus ihrem Stück Crave: No one survives life. Und das ist in 448 Psychose auch wirklich Programm. Sarah Kane, ganz kurz, ist leider nur knappe 30 Jahre alt geworden, bevor sie sich mit 28, 1999 tragischerweise das Leben genommen hat, und um ihre Psychose, die diesem Suizid voranging, geht auch das Stück, das wir angeschaut haben bzw. gelesen haben. Sie beschreibt den kurzen Moment der Klarheit um 4.48 Uhr, wenn ihre Psychose abklingt und sie einen engeren Grasp of Reality hat. Sie führt uns durch die Geschichte ihrer Krankheit, durch ihre Depression, gibt uns da auch einen sehr, sehr rauen und sehr, sehr wahren Einblick. Es wird nichts verschönert, ganz im Gegenteil. In das Stück sollte man auf jeden Fall vorbereitet reingehen, zumindest beim Lesen. Also keine Blumenmärchen mit Verschönerungen erwarten, das ist knallharte Ehrlichkeit.
Ich habe tatsächlich auch erwartet, dass wir aus dem Abend so ein bisschen deprimiert rausgehen. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen überrascht darüber, dass es doch gar nicht ganz so krass war, aber vielleicht können wir später drauf kommen. Ich glaube, das Erste, worüber wir so ein bisschen sprechen wollten, um das quasi zu strukturieren, ist das Bühnenbild.
Oh ja, bei Miss Dalloway war da das Bühnenbild sehr viel in Weiß gehalten und mit verschiedenen Podesten auf verschiedenen Höhen, sodass die Schauspieler und Schauspielerinnen ein bisschen wie Figuren auf einem Schachbrett bewegt haben. Auch wenn das Bühnenbild komplett weiß war, haben die sich trotzdem sehr steif bewegt wie Figuren und haben dann immer wieder ihre Position gewechselt, auch passend zu den Bewegungen der Erzählerin, die teilweise auch so ein kleines Miniaturschachbrett mit Figuren vor sich stehen hatte und dann vor allem ganz zu Beginn verschiedene Schachfiguren in der Hand gehalten, die vorgestellt hat und sie dann auf dem Schachbrett positioniert hat, genauso wie sich dann die Schauspieler und Schauspielerinnen passend dazu positionieren sollten. Also da würde wirklich das ganze Bühnenbild ausgenutzt.
Ich fand es irgendwie ganz spannend, weil mir diese Reinheit erst so währenddessen klar geworden ist. Also ich fand, es wirkte alles so sehr steif.
Sehr klinisch.
Ja, auch. Klinisch. Ja. Ich konnte das gar nicht einschätzen. Ich wusste gar nicht, was soll das denn jetzt? Was machen wir hier?
Ja, das war alles sehr schwarz-weiß gehalten und dementsprechend war es auch sehr interessant, dass nicht nur das Bühnenbild war sehr viel weiß oder auch teilweise schwarz, sondern auch die Kleidung war perfekt darauf abgestimmt. Alles schwarz-weiß und auch sehr auffällige Kleidung, zwar mit Rüschen, was so ein bisschen altmodisch und klassisch ist, aber mit einem sehr neuen Schnitt und auch irgendwie die Schuhe waren zum Beispiel sehr dicke Absatzschuhe, was natürlich sehr laut war auf dem Boden, auf den verschiedenen Plateaus, die da hingebaut haben. Deswegen hat man auch wirklich sehr stark gehört, wenn die Schauspieler sich wie Puppen, wie mechanische Puppen da drauf bewegt haben.
Ja, und dann gab es ja noch diesen Baum.
Den Baum, genau. Mhm. An dem waren Zettel befestigt, die zu passenden Zeiten entweder runtergerissen wurden von den schauspielenden Personen, von den Figuren. Oder es sind auch teilweise Zettel runtergefallen an Momenten, an denen es gepasst hat. Der hat eine sehr, sehr signifikante Rolle, gerade auch für die Erzählerin gespielt.
Ja, genau, wie das. Ich habe mich tatsächlich, es gab so eine Situation, wo plötzlich ganz viele Zettel fielen.
Ja.
Und es wirkte vorher immer so, als müsste man die so mit Kraft runterreißen. Und ich war total überrascht, wie genau das gemacht wurde. Keine Ahnung.
Ja, ich hätte mich auch gefragt, ob da jemand irgendwo die Zettel runtergeworfen hat plötzlich, weil da waren definitiv viele Zettel angeklebt. Und so einem bestimmten Ast, der direkt über der Bühne hing, da haben sie meistens die Zettel runtergerissen. Aber die runterfielen war auf der anderen Seite, also näher beim schwarzen Vorhang.
Ja, auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz viele Eindrücke, allein schon dadurch, fand ich. Ganz im Gegensatz ja zu dem anderen Bühnenbild in Psychose.
Genau, Psychose hat das Schachbrett der erzählenden Person aufgegriffen. Das heißt, die Figuren haben sich auf einem sich drehenden Schachbrett bewegt. Teilweise sind sie auch darunter gehüpft und an den Seiten entlang gelaufen. Die Kostüme waren ebenfalls wieder schwarz und weiß. Ebenfalls futuristisch, aber auf eine künstlerische Art und Weise. Also weniger an Alltagskleidung angelehnt, sondern eher an wirkliche Bühnenkostüme.
Das mit dem Schachbrett, tatsächlich ist mir gerade erst wieder eingefallen, dass es ja auch im ersten Teil ein Schachbrett gab. Also
genau.
Das war ja eine ganz klare irgendwie Connection. Aber zu den Connections kommen wir später.
Ja.
Also Bühnenbild auf jeden Fall schon irgendwie viel, viel Wirkung, viel, was da irgendwie mit eingeflossen ist. Worüber wir jetzt noch sprechen wollen, ist vor allem der zweite Teil Psychose, weil wir ja, wie gesagt, da auch vorher schon den Text gelesen hatten und auch darüber gesprochen haben, wie wir das uns vorstellen würden, wenn wir quasi Regie führen würden. Hattet ihr da irgendwie eine Idee vorher oder nicht so?
Wir sind ja in sehr, sehr regem Austausch gekommen in unserem Seminar und es ging von Varianten mit nur einer schauspielenden Person auf der Bühne, in dessen Kopf man reinschauen kann, über die Krankheit, die quasi personifiziert als Bösewicht dargestellt werden kann, bis hin zu verschiedenen Stimmen, die dann dieses Stück nacherzählen könnten.
Ja, also wir hatten schon sehr viele verschiedene Ideen durch den Raum geworfen, von das Benutzen verschiedener Hilfsmittel wie irgendwie ein Hintergrund, wo da irgendwelche Zahlen an die Wand projiziert werden, über eine Variation, wie man das eher als lustiges Stück interpretieren kann mit einer Menschenmasse, die da nebeneinander sitzen und alle rufen wild durch die Gegend.
Genau, das ist auch das Besondere an dem Stück von Sarah Kane. Also man hat sowohl die ernsten Eindrücke in die Krankheit über die Medikamentation zum Beispiel, als auch Einwürfe von Flüchen, von Wörtern, die wir wahrscheinlich in diesem Podcast nicht so wieder erzählen sollten. Und es bricht so ein bisschen diese starre Ernsthaftigkeit, die dieses Thema oft mit sich bringt. Und darauf haben wir uns eben kurz fokussiert, dass man sowas auch mit einem kleinen humoristischen Aspekt darstellen könnte.
Ja, absolut. Also ich fand es vor allem einfach super spannend insgesamt. Also ich fand, die Atmosphäre war schon bedrückend. Über diesem drehenden Schachbrett war ja auch so ein Metallgitter, was über das Stück immer so ein Stückchen weiter runtergefahren ist, bis dann so zu einem Punkt, wo es quasi gefühlt so einen Meter über dem eigentlichen Schachbrett war und die ganzen darstellenden Personen lagen da so drunter. Und das hatte so ein beklemmendes Gefühl. Ich weiß nicht, da hatte ich irgendwie so ein bisschen so einen Monk-Moment, als das Schachbrett so falsch war und das Gitter, also als es nicht aufeinander gepasst hat. Und ich dachte, oh, wenn die jetzt aber auf diesem Schachbrett stehen, dann werden die doch angeklemmt oder sowas.
Ja, genau. Also ich habe auch tatsächlich erwartet, dass quasi die Seile, an denen das Gitter befestigt ist, dass die mehr oder minder abreißen. Dass das Gitter komplett auf den Personen liegt. Das ist Gott sei Dank für die Person nicht passiert, aber...
Ja, das wäre doof gewesen.
Ja, nee. Also ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wie weit geht das noch runter? Wie weit soll das noch runtergehen?
Limbo.
Aber überraschend auf jeden Fall. Also es gab in dem Sarah Kane-Text, unabhängig von dem Stück, was wir gesehen haben, gab es ja so eine Seite, sage ich mal, das hatte, glaube ich, wie viel hatte das? 22 Seiten oder so. Und da gab es eine, die so ein bisschen fast so einen positiven Klang hatte, wo ich das Gefühl habe, okay, die Psychose klingt vielleicht ab oder sie hat gerade so die Chance, da nochmal so rauszukommen und irgendwie was Positives zu sehen.
Es ist 4:48.
Genau, 4:48 vielleicht. Das hat sie ja so genau nicht gesagt, ob das jetzt in dem Moment war, glaube ich. Aber dann wirklich da so... mal ganz kurz einmal wieder diese bedrückende Stimmung wegzukriegen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie aber ab dem Zeitpunkt, statt dann wieder in dieses Negative zu gehen, fast so ein bisschen so eine positive Stimmung beibehalten haben bis dann zum Ende des Stücks. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, genau. Da haben wir ja auch im Anschluss auf das Stück nochmal miteinander gesprochen, dass das auch einfach vermutlich taktische Gründe hatte, weil man nicht unbedingt aus einem Theater mit den heftigsten Eindrücken einer Depression rausgehen möchte. Gerade an das breite Publikum, das nicht unbedingt vorbereitet in so ein Stück reingeht.
Ja, ich erinnere mich, da war halt auch ein Moment, wo dann im Stück stand, dass sie sich aber mal helfen lassen wollen würde. Dass sie dann doch, ja okay, ich nehme dann Medikamente, ja, ich hole mir dann Hilfe. Das war aber auch schon in der zweiten Hälfte, also wo schon relativ zum Ende zuging.
Ziemlich gegen Ende, ja.
Ja, genau. Deshalb, wenn man das schon im Vorfeld gelesen hat, das Stück, dann weiß man eigentlich, dass man jetzt nicht zu viel von dieser Szene erwarten kann. Allerdings war es wirklich nicht so depressiv, wie man jetzt gedacht hätte. Also man kommt nachdenklich raus, finde ich. Man hat wirklich was zum Nachdenken, aber man fühlt sich nicht irgendwie runtergezogen emotional, sondern man denkt tatsächlich über so ernstere Themen nach, hat irgendwie so ein Gefühl, das man da mitnimmt, aber keins, das einen jetzt so wirklich bis tief in die Nacht durchgängig begleitet und einen nicht schlafen lässt, sondern eher einfach nur so eine Ernsthaftigkeit.
Ja. Genau, wo wir gerade bei so Nachwirkungen sind, da würde es mich mal mega interessieren von euch, der Vergleich, nachdem wir den Text gelesen haben und nach dem Stück. War das bei euch sehr anders von den quasi nachbleibenden Emotionen, die hinterlassen wurden?
Gute Frage. Bei mir war das nach dem Lesen, habe ich mich, glaube ich, weil es so überraschend kam, negativer gefühlt von den Emotionen her. Ich war so trauriger, aber auch ein bisschen verwirrt, weil ich am Ende nicht so ganz verstanden habe, die stirbt doch jetzt, oder? Oder nicht? Die hat sich Hilfe holen wollen und dann gegen Ende ist sie theoretisch gestorben, aber so komplett ging das nicht bis in mein Hirn durch, bis wir nicht angefangen haben, darüber zu reden im Seminar. Und dann beim Stück, beim Anschauen, wusste ich ja schon, was passiert, deswegen war ich da emotionaler vorbereiteter. Wir haben schon drüber gesprochen, aber auch die Inszenierung fand ich sehr gut. Dadurch, dass es mehrere Schauspielerinnen waren und die das eigentlich auch sehr gut gemacht haben, hatte ich jetzt keine besonders negativen Gefühle, als ich da rausgekommen bin.
Ja, finde ich spannend. Also wir hatten ja irgendwie auch schon mal überlegt, okay, wie ist es, hätten wir jetzt diesen Text nicht gelesen, wie wären wir dann da rein oder rausgegangen aus diesem Stück? Was ich, glaube ich, sehr bedrückend finde, ich weiß gar nicht, ob du es eben gesagt hattest, Sabine, dass ja...
Der Suizid von Sarah Kane.
Genau, dass sie sich ja umgebracht hat nach diesem Stück. Also es war, glaube ich, so ihr letztes Stück, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Und damit im Kopf so, das fand ich halt schon krass, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, sie hat schon diesen Selbstmord irgendwie fast angedeutet. Obwohl es ja ein Kunstwerk irgendwo ist, ist es fast auch so, fühlt es sich zumindest an, so eine Gedankenwelt, die sich da äußert bei ihr. Und wenn man dann so ein bisschen, also ich fand in dem Theaterstück, dadurch, dass es so viele Personen waren, fand ich, war es nicht ganz so nahbar. Aber gleichzeitig fand ich spannend, dadurch, dass sie ja alle gleichzeitig immer wieder diesen Text gesprochen haben oder nacheinander, war das fast wie so ein Zusammenleben einer einzelnen Person. Also fast so eine, ich weiß nicht, ob Schizophrenie übertrieben ist, aber wisst ihr, was ich meine? So ganz viele unterschiedliche Menschen, die eben irgendwie diese Person repräsentieren. Und das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Daher glaube ich, dass die Emotionen, die so erzeugt wurden, während ich das gelesen habe versus während ich das geguckt habe, echt nochmal komplett sich unterschieden haben.
Genau, ja. Das Stück wurde auch posthum zu Sarah Kane veröffentlicht. Also die Premiere war Juli 2000 und da war sie schon ein paar Monate von uns gegangen. Das wäre vielleicht noch interessant zu wissen.
Wie ging es dir?
Ja, ähnlich. Also ich habe das Stück gelesen in einer Zwischenpause in der Universität im Café, was im Nachhinein beziehungsweise auch in der Situation selber ein großer Fehler war, weil mich der Text doch sehr mitgenommen hat. Genau, im Vergleich zum Stück. Ich weiß nicht, ob das dann einfach der Einfluss der Gruppe war, mit der wir dort waren, oder ob das auch ein persönliches Ding oder von der Inszenierung herkommt. Es hat mich nicht so runtergezogen wie der Text, Gott sei Dank. Ich glaube, sonst wäre ich keine gute Gesprächspartnerin mehr gewesen. Genau, also da auch Props an das Ensemble, an die Inszenierung, dass es das so hinbekommen hat. Weil ich glaube, ich hätte den depressiven Anteil persönlich vermutlich noch verstärkt mit meiner Inszenierung.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es lustig, dass ich auch das Stück gelesen habe, als ich Kaffee getrunken habe bei uns hier in der Pause. Das ist schon sehr lustig und ich weiß noch genau, wie ich Schwierigkeiten dann hatte, zwischendrin wirklich von meinem Kaffee zu trinken, weil ich so versunken bin beim Lesen. Weil du willst einfach weiterlesen und wissen, wie es weitergeht, aber gleichzeitig nimmst dich auch irgendwie auf so eine emotionale Reise. Und ich finde, du hast recht, Fabienne, dass es so viel persönlicher ist, wenn man das liest, weil das dann mehr wie ein Abschiedsbrief schon fast wirkt oder wie so eine letzte Botschaft, die hinterlassen wird, weil die Worte sind so direkt und ernsthaft gerichtet, dass man das Gefühl hat, da wird jetzt nicht so viel drüber nachgedacht, was das für eine Auswirkung haben könnte, sondern wird einfach wirklich direkt Gedanken und Gefühle aufgeschrieben, so wie die halt da stehen, so sind die auch gemeint. Da muss man jetzt nicht noch so viel hineininterpretieren, weil das schon so direkt ist. Und deshalb, wenn du dann 8 Schauspieler, ich glaube, das waren 8, meine ich, weil die dann so in 2 Reihen, 4 Personen, glaube ich, auf der Bühne am Ende standen, als sich die Bühne gedreht hat, dass das dann natürlich auch nochmal anders wirkt, so verschiedene Unterebenen in der Persönlichkeit.
Ich fand, der Text hatte auf jeden Fall auf mich eine unglaubliche Sogkraft. Was mir gerade noch eingefallen ist, wir hatten ja eben kurz übers Bühnenbild gesprochen. Was ich so krass fand an dem 448 Psychose, an dem zweiten Teil, war, dass es ja wirklich in die Bühne rein quasi war. Also es war ja so ein ganz großer, dunkler Raum, der nach hinten auch quasi schwarz blieb. Wir hatten ja gar keinen irgendwie Anhaltspunkt oder sowas. Und ich finde, es hat so ein bisschen aber auch diese Sogkraft doch ein Stück weit wiedergespiegelt für mich. Also dieses Bodenlose auf eine gewisse Art und Weise, dieses immer so haltlos sein.
Genau, genau. Bei dem Mrs. Dalloway-Prinzip hatte man nach hinten eine klare weiße Wand. Genau. Die wurde dann gegen Ende auch in einer Szene und ich glaube auch bis zum Schluss aufgebrochen. Aber eben bei Psychose war es komplett offen. Hat auch vielleicht ein bisschen die Tiefe der Gedanken und dieser Krankheit darstellen sollen, aber vor allem diese Sogkraft, wie du sagst, Fabienne, die war sehr, sehr präsent.
Führt uns eigentlich ja quasi, wenn wir gerade eh schon über den Vergleich sprechen, so ein bisschen dahin, so dieses, okay, warum dieser Abend zusammen, was ist uns aufgefallen an Gemeinsamkeiten, hat das gepasst, wie habt ihr das empfunden?
Also ich fand, es gab da definitiv mehrere Verbindungspunkte, einige, die sehr auffällig waren und andere, die halt so ein bisschen versteckt waren vielleicht, auch teilweise im Bühnenbild. Also eins, was wirklich sehr auffällig war, das man einfach nicht übersehen konnte, wenn man das Stück gesehen hat, war tatsächlich diese eine Handbewegung, die sowohl bei Miss Dalloway oder dem Mrs. Dalloway-Prinzip als auch bei Psychose gezeigt wurde. Und zwar haben sie ja diese Handbewegung imitiert, als würden sie eine Teetasse in der Hand halten, im typischen gehobenen englischen Stil und dabei den kleinen Finger abspreizen.
Alle gleichzeitig so. Mit dem Geräusch, ne?
Ja, mein Lippen ist gerade ein bisschen trocken. Ja, genau, dieses richtige typische englische Tee trinken, was man nur aus gehobenen Schichten kennt, was bei Miss Dalloway Sinn macht, weil das ist ja genau so eine Situation, so eine gehobene englische Schicht, wo dann alle schön Tee trinken und so weiter. Und bei Psychose kam das für mich persönlich ein bisschen unerwartet am Ende, dass da auf diese Handbewegung, also die wollten offensichtlich die beiden Stücke verbinden. Aber habt ihr eine Idee, was genau jetzt bei Psychose diese Handbewegung andeuten sollte?
Also ich habe das in dem Moment gleich auch in Verbindung zu Mrs. Dalloway gesehen und habe dann für mich so einen kleinen Vogel gesponnen, dass das quasi im Rückbezug auf Mrs. Dalloway das Verhalten der Menschen in dieser High Society erklären könnte. Dass quasi die Personen, die dann auch in Psychose gespielt haben, prinzipiell immer noch die Personen aus Mrs. Dalloway darstellen, nur eben diese Society-Fassade weg. Dass quasi innen drin, in deren Köpfen, in deren Psyche, in deren Seele alle auf ihre eigene gewisse Weise kaputt sind. Und eben dieses Teetrinken war dann nochmal ein Hang dazu, dass das eben in den Köpfen gerade wegfällt. Aber das könnte auch eine totale Fehlinterpretation sein, deswegen freue ich mich da auf andere Meinungen.
Interpretationen sind ja immer so ein bisschen individuell. Ich habe aber auch so ein bisschen diesen Gedanken gehabt, dass es ja so verschiedene Rollen sind. Also wirklich, klar, im Theater gibt es verschiedene Rollen, aber auch, dass die in der Gesellschaft es verschiedene Rollen gibt. Also weil Sarah Kane in ihrem Stück ja sehr, sehr offen ist und wirklich auch das SCH-Wort sehr viel benutzt oder andere Wörter, um einfach mal zu sagen, so was ihr durch den Kopf geht und eben nicht immer diesen Schein zu wahren. Und ich hatte diesen Eindruck, dass dieses mit dem Tee schlürfen wieder so ein bisschen diese Unsicherheit in der Gesellschaft, diesen Schein darstellen sollte, das eben nicht echte, nicht wirklich sagen, was man denkt, sondern immer nur so bla 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 auf eine gewisse Art und Weise.
Ja. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass im Vergleich, also die Verbindung zwischen Miss Dalloway und Psychose ist, dass so bei Miss Dalloway alles so schön, deswegen ist auch die Bühne so schön in weiß gehalten, so vom Außen her dem Anschein nach unschuldig und rein und schön. Mhm. Und dann wird irgendwie so ein bisschen das innere, dunkle, schwarze nach außen gekehrt. Weil bei Miss Dalloway wird auch sehr oft, da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, die mir sehr in Erinnerung hängen geblieben ist, wo alle Figuren sich zu Miss Dalloway umdrehen und die ganze Zeit rufen, Monster, Monster, Monster. Mhm. So, um quasi anzudeuten, sie tut zwar so, als seien sie eine feine Dame und äußerlich perfekt, aber innen drin hat sie halt auch so ihre dunklen Seiten, ihre Schwierigkeiten, ihre Eifersucht, Wut, Angst, Trauer, was auch immer. Und bei Sarah Kane ist es halt das komplette Kontrastprogramm. Da wird einfach alles, was dir auf dem Herzen liegt, so rausgebrüllt. Und deswegen passt auch dieser richtig dunkle Vorhang, dieser dunkle Hintergrund dazu. Das erinnert mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, an einen sternenlosen Nachthimmel. Also hat mich das so erinnert.
Aber spannend, das mit dem Monster hatte ich voll vergessen. Hattest du das noch im Kopf, Sabine?
Ja, am Anfang war ja zuerst die Scham, glaube ich, die auf sie geschrien wurde, als es noch um ihren inneren Monolog ging, als sie von der Erzählerin quasi vorgestellt wurde. Mhm. Und gegen Ende kamen eben die Ausrufe mit Monster.
Ja, schon auch ein bisschen dark, trotzdem allen Wein.
Genau, man muss da halt auch bedenken, inwiefern Virginia Woolf als Autorin mit eingespielt hat, weil die Autorin sich leider auch mittels Suizid umgebracht hat. Mhm.
Schon krass.
Ja.
Ich hatte, glaube ich, was mir sehr stark in Erinnerung geblieben sind oder wo ich diese Verbindungen sehr stark gesehen habe, waren auch bei den Bühnenbilddetails. Also wir hatten das ja eben schon ein bisschen so erzählt, was da genau war. Nicht nur Bühnenbild, auch Kostüme. Es war ja irgendwie schon so, dass, wie ihr eben meintet, dass so ein bisschen die manche Figuren quasi in dem zweiten Teil weiter zu existieren schienen in gewisser Weise. Also zum Beispiel die Hauptrolle im ersten Teil, Mrs. Dalloway mit ihrem Partner, hatte ja irgendwie so einen Tanz, so einen kleinen, den die einstudiert haben, den die auch im zweiten Teil nochmal wiederholt haben. Und gewisse Kostüme waren auch ähnlich. Der beschriebene Partner hatte zum Beispiel sowas, was so aussah wie so eine Art Verlängerung der Wirbelsäule, genau. Im ersten Teil war das nur als so schwarzes Rüsch und im zweiten Teil war es dann wirklich so eine weiße Wirbelsäule, die so an seinem Kostüm hing. Und auch bei der, die Mrs. Dalloway gespielt hat, die hatte am Anfang so ein ganz enges Kleid, was auch die ganze Zeit geknarzt hat, so aus so Plastik. Und im zweiten Teil war das wieder ein enges Kleid. Das war ein bisschen länger, also sie konnte sich eigentlich sogar, glaube ich, noch schlechter bewegen. Aber ich finde, es hat ja auch dieses Einengen so ein bisschen gezeigt. Also so irgendwie ganz krasse Parallelen. Ne?
Gerade das Top von ihr und auch von einem anderen Schauspieler, die waren ja quasi wie auch Stricke gefesselt. Und ich weiß nicht, ob das rein der Ästhetik gedient hat, des Futuristischen, oder ob das auch ein Zeichen war, wovon ich jetzt einfach mal ausgehen würde.
Ja, und bei beiden Stücken gab es auch Schauspieler, die so ein bisschen deformiert wurden. Also bei Miss Dalloway gab es ja diesen einen, der quasi so wie so eine ausgerenkte Schulter oder einen gebrochenen Arm hatte, was so deformiert war. Und beim zweiten Teil gab es zum Beispiel einen Schauspieler, der so eine Eisenstange an der Hüfte befestigt hatte, als ob so die Hüfte irgendwie breiter wäre. Und da wurde noch so ein Netz drumherum gebunden.
Ja, das war dieselbe Person, meine ich, ne?
Kann sein.
Genau. Und in der ersten Hälfte eine Ärztin, die auch in der zweiten Hälfte mal ganz kurz diese Rolle des Arztes, glaube ich, übernommen hat. Ich meine, das war auch in Parallele.
Da möchte ich übrigens mal die Schauspielleistung loben. Also diese Person hat mich sowohl in Mrs. Dalloway als auch in Psychose unfassbar begeistert. Also sowohl der Wechsel zwischen dem Arzt und der nicht mehr alter Greisarzt-Person in Mrs. Dalloway, als auch ihr ellenlanger Monolog in Psychose, als die Medikamentation aufgelistet wurde.
Ja, das fand ich auch krass. Also das war irgendwie wie zwei unterschiedliche Menschen. Also
genau. Also ja, generell, aber dann auch dieses Pensum, das sie damit reinstecken musste.
Ja, diesen Übergang muss man erstmal so gut hinkriegen, dass die Zuschauer auch wirklich verstehen, okay, das ist jetzt quasi wie eine zweigeteilte Rolle oder so. Mhm. Weil wenn du es nur so halbherzig hinkriegst, dann verstehen die Menschen vielleicht nicht, dass das wirklich wie zwei Rollen sind, die da gerade eine Person spielt.
Habt ihr ein Fazit so für den Theaterabend, oder?
Es war seit langem, wahrscheinlich auch pandemiebedingt, wieder ein Theaterabend, der mich wirklich in dem Moment und auch nachhaltig berührt hat. Das hat mir in letzter Zeit persönlich ein bisschen gefehlt. Da scheint das Schauspielhaus Dortmund aber auch eine sehr, sehr gute Leistung abzugeben. Und ich habe mir danach auch die kompletten Werke von Sarah Kane bestellt, arbeite die gerade durch und bin unfassbar dankbar, dass wir dieses Stück schauen durften.
Ja, ich fand es auf alle Fälle auch sehr gut. Es war zum einen ein Stück, das wirklich sehr gut inszeniert war und auch schön kreativ, dass ich auch wirklich verstehen konnte, was da alles passiert und es trotzdem ein bisschen anders war, als wenn man es liest. Und teilweise hat es war was auch irgendwie unterhaltsam und trotzdem hat es zum Andenken angeregt. Also es war auf alle Fälle sehr cool.
Also ich fand, weil wir jetzt irgendwie gar nicht nochmal was Kritisches geäußert haben, ich ganz gut, ich müsste jetzt nochmal was sagen.
Ein Loblied.
Ja, genau. Also ich fand es schon wirklich gut, auf jeden Fall. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass diese Verbindung manchmal irgendwie doch ein bisschen zugewollt war, zumindest nach meinem Empfinden. Ich weiß nicht genau. Also ich glaube, dass es definitiv da war und ich fand es auch irgendwie elegant gelöst, aber ich glaube, dass so, manchmal dachte ich noch so, oh, irgendwie hätte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr noch spinnen können oder also zusammenbringen können. Irgendwie der erste Teil hatte für mich auch so ein paar Längen, muss ich sagen. Also ich habe die ganze Zeit so ein bisschen auf dieses andere hingefiebert.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, auf das Psychose, vielleicht auch, weil wir es schon kannten. Keine Ahnung, weil ich gerne wissen wollte, okay, wie haben die das gelöst? Deshalb ist es so, ich fand es super spannend, aber es sind trotzdem noch so Sachen, wo ich denke, okay, da hätte man vielleicht noch mal so ein bisschen ein, zwei Dinge. Aber irgendwie voll interessant auch, wie unterschiedlich wir das so wahrnehmen. Also welche Aspekte hängen bleiben?
Ja, die Aspekte, die beiden Stücke verbunden haben, waren vor allem die sehr, sehr offensichtlichen. Also da hätte ich mir auch gewünscht, ist aber schwierig umzusetzen mit der Textvorgabe, kann ich mir vorstellen, dass sich das ein bisschen kontinuierlicher und etwas subtiler auch geäußert hätte. Das ist, glaube ich, aber Geschmackssache.
Ja, die Teetassenverbindung fand ich auch ein bisschen platt. Aber einen kleinen Kritikpunkt, da hatten wir schon auch nach dem Stück dann ganz hitzig drüber diskutiert, war das mit diesen Lichtern, die dann geflackert haben am Ende. Weil das halt sehr stark triggern kann, also sehr stark wirklich die Nerven reizt.
Willst du es ganz kurz einmal erklären?
Ja, also für diejenigen, die das Stück nicht gesehen haben, es gab sehr stark gegen Ende eine Szene, wo dann sehr viele Wörter wie schneiden zum Beispiel wiederholt wurden. Die wurden wahrscheinlich vorher aufgenommen, so klang das auf jeden Fall. Und da wurden die schnell abgespielt. Und in der Zeit hat sich die Bühne gedreht und die Schauspieler haben sich nicht bewegt, wie so Puppen, die dann versteinert waren oder einfach nicht mehr lebendig. und in der Zeit haben dann die Lichter geflackert. Und zwar sehr schnell. Also das kann.
Wurde auch immer schneller, ne?
Ja, genau. Also zu Beginn haben die noch langsamer geflackert und dann immer schneller, sodass man irgendwann einfach nicht mehr die Augen offen halten konnte, weil es schon wirklich eine Reizüberflutung war.
Es war wirklich eine Reizüberflutung. Da sind wir auch sehr geteilter Meinung gewesen im Kurs, ob das jetzt so einzusetzen war oder nicht.
Das kann man laut sagen.
Aber ich finde das trotzdem, dass ja im Gesamten einfach nochmal eigentlich nur bekräftigt, okay, da ist was hängen geblieben und das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, man kann das Stilmittel verstehen, aber ob man das jetzt so braucht oder will, kann man sich drüber streiten.
Ganz genau, ja. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon mit unserer Kritik, unserem Feedback, unseren Gedanken zum Stück. Das Mrs. Dalloway-Prinzip und 448 Psychose. Ich bin Fabienne Rink.
Ich bin Sabine Buchholzer.
Ich bin Gloria Bartenbach.
Genau. Und vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute von uns und vielleicht bis bald. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.